Kapitel 1. Lebensbund. Der Tag ist wunderschön. Sommersonne und Schmetterlinge. Kinder lachen und Seifenblasen. Butterbrot und Gummibärchen. Wir radeln über Feldwege. Das Getreide wiegt im Wind. Und am Horizont kratzen die Alpen am Himmel. Wir leben östlich von München und können zwischen Natur und Stadt wählen. Die Berge locken und ich trete in die Pedale, als würde es schon bergauf gehen. Dabei ist es flach. Ich kämpfe mich Meter für Meter vorwärts, während mein Mann Thomas durch das Getreidemeer gleitet, samt Kinderanhänger, Spielzeug, Wechselwäsche und Picknickkorb. Ich steige ab, schiebe und fühle mich wie eine 80-Jährige, nicht wie 30. Das Fahrrad wird zu meinem Rollator. Über den Lenker gebeugt, schiebe ich mich vorwärts. Es fühlt sich an, als kämpfe ich mich durch eine Wüste. Meine Füße versinken im Sand und jeder Schritt wird mühsam. Heiße Luft brennt in meinen Lungen, Sandkörner kratzen in meinem Hals. Vor meinen Augen flimmert die Landschaft, als würde sie sich auflösen und zu einem neuen Bild zusammensetzen. Das Getreidemeer ist zu einer grenzenlosen Wüste geworden und mein Blick verliert sich am Horizont. Von Ferne höre ich ein Kinderlied und sehe meine Familie als schwebende Gestalten. Eine Fata Morgana in Oberbayern. Thomas hat das Verdeck des Fahrradanhängers geöffnet und beugt sich zu unseren Söhnen hinab. Wahrscheinlich beantwortet er Warum-Fragen. Warum sind Wolken weiß? Warum haben Kühe Flecken? Warum schnurren Katzen? Ferdinand will mit seinen 3 Jahren die Welt verstehen und hat viele Fragen. Sein kleiner Bruder Eduard plappert ihm alles nach. Niemand, warum? Papa, warum? Ich quäle mich vorwärts, konzentriert auf meinen Atem und Herzschlag. Von fern höre ich Ferdinand singen, summ, 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 Bienchen summ herum. Thomas' Stimme begleitet die hohen Kindertöne mühelos. Vieles ist für ihn mühelos. Das Einzige, was ihn zu quälen scheint, ist die Suche nach dem perfekten Klang seiner Komposition, den besonderen Harmonien oder ungewöhnlichen Rhythmen. Er ist Musiker, singt und spielt Gitarre, komponiert und schreibt Lieder. Seine Welt ist mir oft fremd, genauso wie ihm mein Wüstenland fremdartig erscheinen muss. Er versucht mir seine Welt nahezubringen und erzählt und erklärt. Ich hingegen schweige über meine unfreiwillige Wüstenwanderung, über Müdigkeit und Erschöpfung. Ich bin mir selbst fremd geworden. Meine Hände sind schwitzig und die Gummigriffe am Lenkrad werden klebrig. Der Schweiß läuft mir den Rücken herunter. Es dauert lange, bis ich meine singenden Männer erreiche. Das kleine Lied ist zu Ende, die Jungs mümmeln an Reiswaffeln. Die mit Spucke vollgesogenen Krümel kleben an Eduards Wangen. Ferdinand pflückt sie mit 2 Fingern von seinem Bruder ab und steckt sie sich selbst in den Mund. Thomas lacht. Gemeinsam haben wir immer viel gelacht, bis uns der Bauch wehtat. Diesmal steckt mich sein Lachen nicht an. Plötzlich höre ich mich sagen, ich fühle keine Liebe mehr für dich. Wo kommen auf einmal diese Worte her? Aus der glühenden Wüste? Ich blicke hoch in das Gesicht meines Mannes und sehe, wie Entsetzen seine Lachfältchen vertreibt und die Fröhlichkeit in seinen Augen stockt. Seine Leichtigkeit ist verschwunden, verglüht in der Hitze meiner geheimen Welt. Er schweigt und ich warte. Thomas ist ein Mann der wohl überlegten Worte. Er redet nicht einfach darauf los und er lässt sich nicht provozieren. Wir laufen nebeneinander her und schieben unsere Räder. Hinter uns plappern die Kinder vor Zufriedenheit. Die schöne Kulisse passt nicht zu der Schwere in unserem Inneren. Trotz des Kummers fühle ich mich Thomas seit lang wieder nah. Auf eine fremde und seltsame Weise verbindet uns die Trauer über die verlorene Leichtigkeit. Das Getreidemeer weicht und eine Pferdekoppel liegt vor uns. Wie Spielfiguren stehen die Pferde auf den eingezäunten Rechtecken. Ferdinand jubelt. Da, guck, da sind Kühe. Nein, verbessert Thomas, das sind Pferde. Seine Stimme klingt wie immer, freundlich und warm. Die weißen Pferde nennt man Schimmel und die schwarzen Rappen. Ich kann jetzt nichts tun, um die Verletzung meiner Worte zurückzunehmen. Wenn die Kinder im Bett sind, müssen Thomas und ich reden. Ferdinands Stimme trällert aus dem Anhänger. Hopp, 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 Pferdchen, lauf, galopp. Es ist die gleiche Melodie wie bei Bienchen zum Herum. Wieso fällt mir das jetzt auf? Wir sitzen auf unserem weißen Sofa. Wie unvernünftig, sich ein weißes Sofa zu kaufen, wenn man kleine Kinder hat. Ich mag dieses helle Ding, in dem man sich wie in ein großes Federbett kuscheln kann. Es gibt Geborgenheit und die brauchen wir beide dringend. Erschöpft sinken wir in die Polster und ich staune, wie ruhig der Abend verlaufen ist. Die frische Luft hat die Kinder müde gemacht. Ich badete sie und Thomas wärmte Brei auf. Sie aßen nur langsam und konnten ihre Augen kaum offen halten. Jeder trug ein Kind ins Zimmer. Ganz weich und warm lag der kleine Körper an meiner Brust. Wie wunderbar er duftete. Wir sprachen ein Gebet und sangen ein Schlaflied. Ich schaffte nur ein paar Zeilen, dann versagte mir die Stimme. Thomas sang weiter und ich husterte und räusperte dazu im Rhythmus. Am liebsten hätte ich mich in die kleinen Bettchen gelegt und gewartet, dass jemand ein Lied für mich singt, mich zudeckt und mir einen Kuss auf die Stirn gibt. Wir sitzen auf dem weißen Sofa und fassen uns an den Händen. Es kostet mich Überwindung, Thomas zu berühren, denn ich weiß, wie sehr ich ihn verletzt habe. Ich bin dankbar für die Gewohnheit, uns beim Beten die Hände zu reichen. Thomas umschließt meine Finger, als ich ihn berühre. Ich fühle seine Wärme und den Ring an seinem Finger. Er flüstert: Wir haben es uns versprochen. Ja. Er meint unser Ehegelübnis. Der Druck seiner Hand wird stärker und ich sehe ihn an. In seinen Augen blitzt Entschlossenheit. Wenn du sagst, dass du keine Liebe für mich fühlst, dann sind es wohl schlechte Zeiten für mich. Ich schüttle den Kopf. Aber ich weiß, dass ich dich liebe. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich fühle mich schlapp, habe abgenommen und kann mich nicht einmal daran freuen. Ich huste und schwitze nachts mein Nachthemd nass. Thomas nimmt mich in den Arm und wir packen Kummer und Enttäuschung in ein Gebet. Was wir einander nur schwer sagen können, sagen wir Gott. Wir sitzen noch lange auf dem Sofa, Hand in Hand. Ich habe keine Lust, zu einem Arzt zu gehen. Aber ich habe es Thomas versprochen. Die Kinder muss ich mitnehmen, denn wir haben keine Eltern in der Nähe, die uns die Jungs abnehmen könnten. Um aus einem unangenehmen Weg ein Ereignis zu machen, nehme ich den Bollerwagen. Ich polstere ihn mit Decken und Kissen aus, setze einen Plüschelefanten und einen Plastiktraktor hinein. Es sind nur 1,5 Kilometer zur Praxis und trotzdem verlässt mich meine Kraft auf halbem Weg. Ich habe mir zu viel vorgenommen. Die Wartezeit beim Arzt vertreiben wir uns mit krümelfreien Keksen und den dreimaligen Vorlesen des Bilderbuchs »Die Raupe nimmersatt«. Ich bin stolz, dass sich meine Söhne alleine beschäftigen, während sich der Arzt mit mir unterhält. Er macht sich Notizen und wiederholt: Sie sind also erschöpft und haben keinen Appetit. Die Stimme versagt ihnen und seit 6 Monaten fühlen sie sich schlapp. Ich nicke. Er knipst auf dem Kugelschreiber herum und holt einen Rezeptzettel hervor. Sie sind eine junge Mutter, gönnen Sie sich Ruhe. Und gegen den Hustenreiz nehmen Sie Lutschpastillen. Aber könnte es nicht sein, dass ich... Ach was, jetzt übertreiben Sie nicht. Sie sind einfach nur überfordert. Er gibt mir die Hand und reflexartig greife ich zu. Das ist ein Fehler, denn sein Griff wird fest, hebelt mich aus dem Stuhl und navigiert mich zur Tür. Meine Kinder krabbeln und tapsen dem großen Onkel mit dem weißen Kittel hinterher. Auf dem Flur nehme ich Eduard auf den Arm. Ferdinand geht vor mir her und versucht, die Haustür zu öffnen. Ich kann das alleine, sagt er und stemmt seinen kleinen Körper dagegen. Ja, das machst du toll. Wir zuckeln zurück. Die Kinder laufen neben mir her und bleiben an jedem Gartenzaun stehen. Es ist mir recht, denn so kann ich verschnaufen. Durch einen Vorgarten marschiert eine Gartenzwergparade, einer hässlicher als der andere. Die Jungs lieben sie, drücken ihren Kopf gegen den Zaun und schieben ihre Finger durch den Maschendraht und deuten auf die Zwerge. In mir brodelt es. Ich bin nicht überfordert. Oder doch? Will ich es nur nicht zugeben? Sind meine Gefühle falsch? Lutschpastillen sollen gegen Gefühle der Liebesunfähigkeit helfen? Ich könnte heulen, tu's aber nicht, weil die Kinder auf den Arm genommen werden wollen, um einen Zwerg zu sehen, der gegen eine Blume pinkelt. Das finden sie lustig. Ferdinands Gekicher lenkt mich von den Lutschpastillen ab. Meine Ärzte-Rallye geht weiter und zunehmend schleicht sich Unruhe in meine Gedanken. Wir trauen uns nicht, die Sorgen auszusprechen, denn man möchte kein Unheil heraufbeschwören. Als wäre es ein Zeichen mangelnden Gottvertrauens, wenn man Ängste in Worte packt. Ist es nicht so, dass sich der Mensch von Natur aus mehr sorgt als nötig? Viele Befürchtungen treffen nie ein und man würde nur kostbare Zeit durch schwere Gedanken vergeuden. Nach 3 weiteren Ärzten, die mich ebenfalls als überforderte Mutter bezeichnen, kümmert sich endlich eine Ärztin um mich. Inzwischen bin ich nicht nur besorgt, sondern auch verärgert. Männer meinen, den Belastungsgrad von Müttern erkennen zu können und sprechen einer Frau ihre Intuition im Umgang mit dem eigenen Körper ab. Ist es normal, dass eine Mutter nicht mehr im Liegen schlafen kann? Jeden Abend errichte ich ein Kissenlager und bette mich wie eine orientalische Prinzessin. Ich versuche, aufrecht zu schlafen. Denn sobald sich mein Oberkörper senkt, überfallen mich Hustenattacken. Weckt mich nicht der Husten, so ist es die Kälte. Meine durchgeschwitzte Nachtwäsche lässt mich frieren. Wüstennächte sind kalt, bitterkalt. Die Ärztin schickt mich in die Radiologie. Mein Thorax wird durchleuchtet. Stumm reicht mir die Radiologin die Aufnahmen. Sie sind gut verschlossen in einem Papierumschlag. Alles in Ordnung? Frage ich. Sie rollt die Lippen nach innen und kaut langsam darauf herum. Schließlich sagt sie, Sie sollten sofort zu Ihrer Hausärztin gehen. Sie wird Ihnen alles erklären. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie öffnet die Tür und ich trage den braunen Umschlag vorsichtig wie eine Briefbombe in meinen Händen. Machen Sie sich keine Sorgen. Der Satz gibt meinem Gedankenkarussell erst recht Schwung und ich rotiere im immer größeren Tempo um die Sorge, dass ich krank sei. Soll ich Thomas anrufen? Er ist unterwegs und braucht Stunden, ehe er zu Hause ist. Ich lasse es bleiben. Es reicht, wenn meine Sorgen Achterbahn fahren. Ich setze mich ins Auto, löse vorsichtig den Klebestreifen und ziehe meine Röntgenaufnahmen aus dem Umschlag. Ich halte sie an den Rändern und versuche, keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Das Schlüsselbein und die Rippen kann ich gut erkennen. Auf der linken Seite sind Schatten. Das müsste das Herz sein. Ich starre noch eine Weile auf das blaugraue Bild und kann es nicht deuten. Durch meinen therapeutischen Beruf habe ich großes Vertrauen in die Medizin. Wenn etwas in meinem Brustkorb ist, das da nicht hingehört, soll man es herausschneiden. Fertig. Ich lege die Briefbombe auf den Beifahrersitz und fahre zu meiner Hausärztin. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie er in jeder Kurve hin und her rutscht. Wie explosiv ist der Brief? Wird er mich in den Tod reißen? Ich hoffe, dass er nur eine Attrappe ist. Denn die Radiologin hatte gesagt, dass ich mir keine Sorgen machen soll. Ich schleppe mich in die Hausarztpraxis und die Sprechstundenhilfe lotst mich an den Wartenden vorbei, direkt zur Ärztin. Sie reißt den Umschlag auf, hält das Röntgenbild gegen das Licht und seufzt. Dann geht alles ganz schnell. Klinikeinweisung, MRT, Arztgespräche, PET. Aus der angeblich überlasteten Mutter ist von einem Tag auf den anderen eine Patientin mit einer Wucherung im Brustkorb geworden. Das Warten auf weitere Untersuchungen zermürbt. Eine Biopsie soll Klarheit bringen und bis dahin mühen wir uns, die Alltagsroutine aufrechtzuerhalten. Aufstehen, frühstücken, spielen, kochen, Mittagsschlaf, spielen, Wäsche waschen, kuscheln, putzen, toben. Die Sommersonne lockt uns ins Freie und wir schleppen Decken, Getränke und Spiele nach draußen. Thomas tobt mit den Kindern. Er wirft Eduard in die Luft und ruft, Engelchen, flieg! Der Einjährige juchzt, nochmal! Thomas packt ihn erneut und geht in die Knie und wirft ihn nach oben. Die blonden Haare wehen und die Arme und Beinchen baumeln. Kaum hält der Vater seinen Sohn im Arm, ruft er, nochmal, nochmal! Es ist ein Spiel voller Vertrauen und eine Lektion über Loslassen und Gehaltenwerden. Ich sitze auf einer Decke im Gras. Eduard tapst mir entgegen, rudert mit den Armen, schwankt und landet auf dem Po. Er krabbelt vorwärts, drückt dann seine Beinchen durch und versucht sich aufzurichten. Immer wieder und wieder stellt er sich der Kraft von 9,81 Meter pro Quadratsekunde entgegen. Es sieht spielerisch und kinderleicht aus. Mich hingegen nagelt die Schwerkraft auf der Picknickdecke fest. Wenn ich erst einmal sitze oder liege, wird Aufstehen mühsam. Jeden Morgen kämpfe ich gegen die 9,81 Meter pro Quadratsekunde, um aus dem Bett zu kommen. Meine Beine fühlen sich an, als steckten sie im Wüstensand. Jeder Schritt kostet mich Anstrengung. Auf dem Mond beträgt die Schwerkraft nur 1,62 Meter pro Quadratsekunde. Wie würde mein Alltag mit 84% weniger Schwerkraft aussehen? Ich schwebe ins Haus und hole Apfelsaft. Ich schwebe zur Waschmaschine und die feuchte Wäsche gleitet wie von selbst auf die Leine. Ich schwebe mit dem Kleinkind ins Bad und im Nu hat es eine strahlend weiße Windel an. Aber ich lebe nicht auf dem Mond, sondern auf der Erde. Eduard streckt seine Arme aus und ich rufe, komm Engelchen, komm. Er lässt sich fallen und landet auf meinem Schoß. Klingeling? Fragt er und ich nicke. Meine 10 Finger verwandeln sich in Figuren, spazieren über Eduards Oberkörper, berühren seine Ohren und tippen rhythmisch an seine Stirn. Geht ein Mann die Treppe hoch. Klingeling? Klopf, klopf? Er kichert und zieht seine Schultern hoch, weil er das Zupfen an seinem Ohrläppchen erwartete. Meine Finger marschieren über den kleinen Körper. Nochmal! Und wieder tippeln meine Finger über Arm, Schulter und Kopf. Sie legen Zentimeter um Zentimeter zurück. Es ist ein Langstreckenlauf aus Reim und Berührungen. Egal, was wir tun, er ruft, nochmal! Ich nehme ein Pappbuch und gemeinsam schlagen wir die dicken Seiten auf. Sofort steckt Eduard seinen Finger durch die Löcher, die die Raupe Nimmersatt in den aufgezeichneten Früchten hinterlassen hat. Haben wir die letzte Seite zugeschlagen, öffnet er sie wieder und ruft, nochmal? Der Kleine tönt ständig, nochmal. Der Große hingegen beharrt, das kann ich alleine. Alleine zieht er sich aus und gemeinsam entwirren wir das Geknuddel von auf links gedrehten Hosenbeinen. Alleine zieht er die Sandalen an, hat aber die Schuhe an den Füßen vertauscht. Du musst deine Schuhe noch einmal ausziehen. Schau, das ist der rechte für den rechten Fuß. Alleine, plärrt er und ich lotse seine Füßchen ins passende Schuhwerk. Alleine kraxelt er die Rutsche hoch oder hangelt sich am Klettergerüst entlang. Ich zügle meinen Impuls, ihm zu helfen, während Thomas ruft, toll, das kannst du schon ganz alleine. Schaffst du es noch weiter? Und er klettert noch höher, während ich mich zwischen Kletterstreben quetsche, meine Arme ausbreite und bereit bin, ein herunterplumpsendes Kind aufzufangen. Auch das ist ein Spiel voller Vertrauen und eine Lektion über Loslassen und Gehaltenwerden. Als ich mich im Krankenhaus zur Biopsie melde, schickt man mich auf Station 15. Mit dem Rucksack erklimme ich die Stufen und starre mit Entsetzen auf die aufgeklebten Buchstaben der Milchglasscheibe. Ich habe mit der inneren Medizin gerechnet, aber die Buchstaben weisen mich in die Onkologie. Die Ärzte rechnen mit Krebs, also doch, von wegen, ich soll mir keine Sorgen machen. Sie verpacken meine Diagnose in der blumigen Bezeichnung Gewächs. Ich bin so naiv. Vielleicht sollte ich es wie die anderen Patienten tun, das Schlimmste erwarten, um nicht enttäuscht zu werden. Doch wenn man an Jesus Christus glaubt, dann ist es umgekehrt. Man hofft das Beste trotz schlechter Nachrichten. Man vertraut inmitten der Schwierigkeiten. Wenn mich mein Glaube nicht in der Krise trägt, wann dann? Ich atme tief durch und öffne die Tür. Die Buchstaben an der Milchglasscheibe kehren sich in ihr Spiegelbild. Aigo Lokno, lese ich und muss schmunzeln. Ferdinand hat momentan einen riesigen Spaß daran, sich Wörter rückwärts aufsagen zu lassen. Was heißt Ferdi? Fragt er. Und wir antworteten, Itriff. Und Oma? Amo. Und Mama? Amam. Er kringelt sich vor Lachen und nun muss ich auch grinsen. Aigo Lokno. Ich gebe der Tür einen Schubs und gehe über den Gang. Ich will beides, Vertrauen und Wissen. Ich will wissen, wie das Gewächs in meinem Inneren heißt und komme mir dabei wie die Königin aus Rumpelstilzchen vor. Sie musste den Namen des Gnoms nennen, um ihn zu entmachten und ihr Baby zu behalten. Ich muss den Namen der Krankheit kennen, um sie zu entmachten und das Leben behalten zu können. Gott, hilf mir! Ich ziehe in ein Treibezimmer. Zwei ältere Damen stampfen wie alte Elefantenkühe in bunten Bademäntel die Trostlosigkeit in den Boden. Sie posaunen ihre Heilungschancen hinaus und geben sich dickhäutig. Schwerfällig umrunden sie mein Bett und sehen mich mit trüben Augen an. Ich weine im Schutz der kleinen Herde. Man schiebt mich für die Biopsie auf einer Trage durch die Klinik. Entweder starre ich nach oben in das kalte Licht der Neonröhren oder zur Seite. Auf Augenhöhe ziehen Bäuche und Hinterteile an mir vorbei. Da starre ich besser an die Decke. Nur mit einem Hemdchen bekleidet, liege ich auf der Trage und ziehe die Decke eng um mich. Blaue Punkte sind auf den steifen Stoff gedruckt und erinnern mich an Omas Bunzlauer Keramikgeschirr und ihre Kaffeetafel mit Streuselkuchen und Kakao. In die blau-weiß gepunkteten Tassen schaufelten wir Zucker, um den bitteren Geschmack des selbstgemachten Kakaos zu vertreiben. »Nicht so viel«, mahnte Oma und ließ uns gewähren. In meiner Erinnerung riecht und schmeckt es nach Geborgenheit und Sorglosigkeit. »Hereinspaziert«, ruft der Arzt und zerreißt mein schönes Kindheitsbild. Er breitet die Arme aus und dreht sich leicht, als sei er ein Zirkusdirektor, der mich in der Manege begrüßt. Liegend schwebe ich hinein und die Assistentinnen ziehen die Decke mit Schwung von meinem Körper. Ich friere und meine Nacktheit macht mich verlegen. Erwartungsvoll steht der Zirkusdirektor vor mir mit seinem Taktstock. Nein, es ist ein länglich dünnes medizinisches Gerät, aber sobald er es hebt, gibt er das Tempo für die Biopsie an. »Bitte nicht bewegen«, trällert er. »Wir wollen doch nicht das Herz durchbohren, oder?« Er lächelt, ich zittere und atme flach voller Angst, dass ich husten muss und er mit seiner Langnadel abrutscht. »Er muss keine guten Witze machen«, tröste ich mich. Hauptsache, er führt mit ruhiger Hand seinen Taktstock durch meine Rippen und knipst mein Gewächs eine Knospe ab. Er hantiert schnell und ich spüre nichts. Gott sei Dank für Narkotika. Ich gehe mit meinen Gedanken spazieren, hinaus aus der Manege, lasse wilde Tiere, Assistentinnen und den Zirkusdirektor hinter mir. Ich suche Schutz bei meinem Gott. In der Bibel erzählt ein Text, dass er wie eine feste Burg ist. Ich sehe eine mittelalterliche Festung vor mir, mit dunklen und feuchten Wänden. Mich fröstelt bei dieser Vorstellung und meiner Nacktheit. Ich brauche einen warmen Ort und erinnere mich an die Zeilen, die Gottes Wesen mit einer beschützenden Henne beschreiben. Was für ein merkwürdiges Bild, einen mächtigen Gott als Glucke und seine Menschen als Küken zu bezeichnen. Bei diesem mütterlichen, fürsorglichen Gott möchte ich mich bergen. Ich husche unter seine flauschig warmen Flügel. Ich schlafe ein und will erst wieder aufwachen, wenn der ganze Zirkus vorbei ist. Roger, ein Freund von uns, ist Arzt in diesem Krankenhaus. Er tauscht sich mit dem Zirkusdirektor über mich aus und lässt mich hinter die Kulissen schauen. Wenn ich gut auf mich achte, dann darf ich auf eigene Verantwortung die Klinik verlassen. Denn nur um auf die Ergebnisse zu warten, muss ich kein Patientenbett wärmen. Mit Rogers Fürsprache entkomme ich durch die Hintertür der Manege. Ich darf nach Hause, zu meinen Kindern. Ich darf mich zu Thomas ins Bett kuscheln. Ich darf mich sicher fühlen. Es gibt keine Entwarnung und doch werden wir ruhiger. Roger ist wie ein Finger in Gottes Hand, der mir den Puls fühlt, mich mahnt und mir die Richtung weist. Ich bin gewiss, mit der Diagnose werden die Sorgen ihre Kraft in unserem Alltag verlieren. Während ich mich um Sorglosigkeit bemühe, kategorisieren Experten im Labor mein Gewächs. Sie ordnen es einer Gattung zu und errechnen das Wachstum. Treibt es nur Knospen? Oder hat es Ableger, die an einer anderen Stelle meines Körpers Triebe bilden? Nur 2 Tage später erfahren wir die Antwort. Thomas und ich balancieren auf der Stuhlkante, während der Oberarzt in seinem großen Drehsessel vor- und zurückwippt. Es ist bösartig. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Die Prognose ist nicht ungünstig, tröstet er uns. Es ist eine unmögliche Aufforderung. Machen Sie sich keine Sorgen, machen Sie sich keine Sorgen, machen Sie sich keine Sorgen. Halt es in meinen Gedanken. Ich kann dem Gespräch nicht mehr folgen und bin froh, dass Thomas sachlich und konzentriert bleibt. Haben Sie noch Fragen? Ich kratze meine Gedanken zusammen. Nicht ungünstig heißt, dass der Krebs eine gute Prognose hat. Ja, es ist eine erfreuliche Nachricht, dass es kein metastasierender Krebs ist. Genau genommen ist es eine Form von Blutkrebs. Ich zucke zusammen und er erwidert rasch: Nein, keine Leukämie. Wie ich Ihnen erklärt habe, es ist ein Lymphom. Das Gespräch entgleitet wieder meiner Aufmerksamkeit. Aber Thomas legt seine Hand auf meine und signalisiert: Schon gut, ich erkläre es dir später. Ich schaue aus dem Fenster. Wolken ziehen vorbei und ich überlege, aus welcher Himmelsrichtung sie kommen. Dann starre ich auf das Gemälde an der Wand hinter dem Oberarzt. Die Sonne hat es ausgebleicht. Das Original hat mehr Blautöne. Dieses sieht grünlich aus. Mein Blick bleibt am Arzt hängen. In der Brusttasche seines Kittels zeichnet sich eine Packung Zigaretten ab. Haben Sie noch eine letzte Frage? Ich tauche aus meiner Träumerei auf und plötzlich fällt mir eine ein. Verliere ich meine Haare? Ja. Aber glauben Sie mir, in Anbetracht Ihrer Situation ist das zweitrangig. Ich drohe, vom Stuhl zu rutschen, und Thomas greift meine Schultern. Der Arzt verabschiedet uns, lächelt und drückt lange unsere Hände. Dann sagt er wieder, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Besorgt fahren wir nach Hause. Bevor wir die Kinder abholen, müssen wir uns sammeln. Wir halten an einem See und stehen in der kühlen Luft. Ich suche Thomas' Umarmung, lehne mich an seine Brust und höre seinen Herzschlag. Er ist so groß, dass er sein Kinn auf meinen Kopf legen kann. Wir sind kompatibel und geben uns Halt. Sein Atem verändert sich. Ich spüre, wie sich sein Brustkorb weitet und dann tief senkt. Thomas weint und auch ich tröpfe seinen Pullover voll. Machst du dir Sorgen? Nuschel ich an seine Brust. Nein, es ist so ein Schreck und schwer, dich in die Hände der Mediziner zu geben. Ein Spaziergang soll uns dabei helfen, wieder zurück in unsere Rollen zu finden. Zügig gehen wir um den See. Das Tempo beschleunigt den Herzschlag und die kalte Luft fühlt sich gut auf meinen tränennassen Wangen an. Es ist Herbst geworden. Das bemerke ich erst jetzt. Der Sommer ist an mir vorübergegangen, während mich Erschöpfung und Krankheit in mein Wüstenland zogen. Es beginnt zu nieseln und wir ziehen unser Tempo an. Wir bemühen uns, im Gleichschritt zu gehen. Der kleine See ist rasch umrundet und wir haben ihn aus allen Perspektiven gesehen. Ich wünschte, wir könnten den Blickwinkel auf unsere Sorgen auch so schnell verändern. Die Sonne müht sich durch die Wolkendecke und wärmt unseren Rücken. Da, schau mal! Thomas bleibt stehen und deutet nach oben. Am Himmel bricht sich das Licht. Es ist mehr als nur Physik. 6 bunte Bögen erinnern uns an Gottes Versprechen, dass er es gut mit uns meint. Wir finden unseren Rhythmus, während wir laufen. Wir richten uns auf, während wir den Blick heben. Als wir wieder als Familie am Küchentisch sitzen, habe ich das Gefühl, als wäre noch eine Person anwesend. Sie streift um meine Familie und will mich in Traurigkeit einhüllen. Stopp, denke ich, Blick heben. Ich schaffe mir einen inneren Hans Guck in die Luft an. Aber wenn ich mich auf meine Kissen lege und die Nacht mich in den Schlaf zieht, tauchen ungewollte Bilder auf. Meine Familie steht an meinem Grab. Die Kinder wachsen ohne Mama auf. Ein trauernder Thomas, der im Haushalt versinkt. Diese Träume lassen sich nicht von Hans Guck in die Luft beeinflussen. Sie winden sich von ganz alleine durch meine Gedanken. Am Morgen kämpfe ich mich aus dem Bett, als wäre ich von feinstem Wüstensand verschüttet worden. Ich klopfe ihn aus meiner Kleidung und schüttel ihn aus meinen Haaren. Nein, ich will diese Bilder nicht. Ich will andere, von einer langen Zukunft, als Paar und Familie. Ich will sehen, wie meine Söhne zu Männern heranwachsen. Ich will sehen, wie ich alt und grau werde, wie ich meine runzlige Hüften in Miederhosen stopfe und meine Brüste mit Stütz-BHs hebe. Ich will davon träumen, wie wir als uraltes Paar am Frühstückstisch sitzen, die Semmeln in kleine Stückchen zupfen und in den Tee tunken. Thomas ruft mit kratziger Stimme:
Ich liebe dich.
Hä? Was hast du gesagt?
Ich liebe dich.
Ja, Schatz, ich lieb dich auch. Dabei streichle ich über seine faltige, fleckige Hand. Unser Blick gleitet über die Familienfotos auf dem Küchentisch. Wir sind stolz auf unsere Söhne und ihre Familien und fühlen uns beschenkt. So muss es sein, denke ich, wenn man lebenssatt ist.